fahr zur Hölle. Ich meine nicht dich. Das ist die Überschrift über meine Predigt. Fahr zur Hölle. Vorwurf oder Vergebung? Das musst du entscheiden. Und ich glaube, ganz viele Menschen, ob sie jetzt Fahr zur Hölle sagen oder wie auch immer, man kann ja auch andere Ausdrücke nehmen, aber das haben sie im Herzen. Und ich fange mal an mit Beispielen. Diese Beispiele sind ausgedacht. Nicht, dass irgendjemand denkt, ich hätte jetzt irgendjemanden hier in der Runde oder aus meinem Bekanntenkreis genommen. Die sind ausgedacht, aber sie entsprechen der Wahrheit. Auch wenn die Personen mir nicht bekannt sind, aber sie entsprechen der Wahrheit. Sabine hat sich unsterblich in Hans verliebt. Sie weiß, dass er schon viele wechselnde Beziehungen hatte, aber sie ist überzeugt, dass sie ihn ganz für sich gewinnen kann. Und tatsächlich, sie kommen zusammen und ein halbes Jahr später sind sie verheiratet. Ein, zwei Jahre geht alles gut, aber dann geht Hans fremd. Sabine stellt ihn zur Rede. Hans spricht von Ausrutscher und entschuldigt sich. Aber es dauert nicht lange, bis er die nächste Affäre hat. Sabine ist tief enttäuscht. Sie fängt an zu zweifeln, ob sie die Beteuerungen von Hans noch ernst nehmen kann. Aber sie entschließt sich doch zur Versöhnung. Aber leider ist Hans nicht bereit, seinen Lebensstil zu ändern. Er tischt Sabine immer neue Begründungen und Rechtfertigungen auf. Und es fällt ihr immer schwerer, ihm zu vergeben. Nach einigen Jahren wird es Sabine zu viel. Fahr zur Hölle, du elender Mistkerl. Sie lässt sich scheiden. Soll ich noch von Elise erzählen, die von ihrem Onkel mit 6 Jahren zum ersten Mal missbraucht worden ist? Oder von Burkhard, der von seinem Bruder um sein Erbe betrogen worden ist? Und vielleicht noch von Kurt, der seine Frau viel zu früh verloren hat, weil ihr Arzt die Blinddarmentzündung viel zu spät festgestellt hat? Ganz sicher könnte jeder von euch seine eigene Geschichte erzählen und sie diesen Beispielen hinzufügen. Fahr zur Hölle, das kann ich dir nicht vergeben. Ich hasse dich, du bist schuld. Jetzt könnt ihr dir vielleicht denken, so als Pastor würde ich jetzt anfangen, so dir das auszureden, dass du jetzt du musst dein Herz ändern und so weiter. Aber ich fange mit was ganz anderem an. Du hast recht. Wenn dir das passiert ist, dann hast du recht, dem anderen Vorwürfe zu machen. Er ist schuldig geworden an dir. Jeder dieser 4, die ich hier eben genannt hat, hat allen Grund, Vorwürfe zu machen. Sie sind tief verletzt worden. Es ist Schuld geschehen und ein anderer war schuldig. Da ist viel zerstört worden, ist innerlich kaputt gegangen. Und all das Leid, all die Verzweiflung, die Tränen, die geflossen sind, daran ist jemand schuld. Und das schreit nach Gerechtigkeit, das schreit nach Vergeltung. Oder wie geht es dir, wenn dir sowas geschieht? Schreist du nicht nach Gerechtigkeit? Sabine ist zwar von Hans geschieden, aber sie ist noch immer nicht in der Lage, einem Mann zu vertrauen. Ja, und Elises Onkel ist für seine Taten verurteilt worden. Aber Elises Seele hat sich noch immer nicht davon erholt, was sie erlebt hat. Kein Schmerzensgeld Keine Gefängnisstrafe kann den Schaden wieder gut machen, die Schuld tilgen, die der Täter auf sich geladen hat. Die Vorwürfe bleiben berechtigt. Bei diesen Beispielen erscheint uns das auch selbstverständlich. Aber es sind nicht immer solche großen Dinge. Es gibt auch viele Kleinigkeiten im Alltag, wo wir gerne Vorwürfe machen. Weil du nicht getankt hast, bin ich unterwegs liegen geblieben. Und ich habe meinen Termin verpasst. Ich bin so sauer auf dich. Nur weil du vorhin gelüftet hast, bin ich jetzt erkältet. Du bist schuld. Du hast vergessen, mir Bescheid zu sagen. Und deshalb habe ich meinen Termin verpasst. Das sind Kleinigkeiten, ne? Pillepalle. Aber wie oft machen wir Vorwürfe, dem anderen Vorwürfe. Du bist schuld. Die Schuld beim anderen zu finden, ist immer ganz leicht. Aber oft genug ist es auch berechtigt. Oft genug ist der andere tatsächlich schuld. So, und jetzt habe ich von ganz vielen Beispielen gesprochen, die dir vielleicht bekannt vorkommen, die du schon mal gehört hast. Aber jetzt werde ich mal persönlich. Du musst jetzt nicht erzählen, aber trägst du noch Vorwürfe gegen jemand anders mit dir rum? Hast du noch Vorwürfe gegen jemand anders? Manchmal tragen wir die ganz, ganz lange mit uns rum und das ist uns nicht präsent. Aber wenn uns dieses Geschehen ist oder was derjenige gemacht hat, wieder in Erinnerung kommt, was passiert dann mit dir? Kommt dein Ärger hoch? Wut? Hass? Ich sag dir, wenn das passiert, wenn du an das denkst und das passiert in dir, dass da neu wieder Ärger hochkommt, dass du dich fürchterlich über denjenigen aufregst, dann sind die Vorwürfe noch da. Dann sind die Vorwürfe in deinem Herzen und die machen was in deinem Herzen. Du hast alles Recht, diese Vorwürfe dem anderen vorzuhalten, die Schuld dem anderen vorzuhalten. Aber bedenke bitte, und darauf komme ich jetzt, was macht das mit dir, wenn du diese Vorwürfe behältst? Vorwürfe, die wir festhalten, die wir mit uns herumtragen, die wir immer mehr wieder vorholen und uns darüber aufregen, die sind wie eine bittere Wurzel in unserem Herzen und die durchdringen unser Herz, je länger wir sie mehr mit uns herumtragen. Sie machen unser Herz kaputt, bitter und hart. Sie rauben uns jegliche Freude. Sie machen uns unfähig zur Liebe. Und sie verhärten unser Herz. Verhärten unser Herz heißt nichts anderes. Wir wollen uns davor schützen, dass uns das nie wieder passiert. Wir machen unser Herz hart. Ich lasse niemanden mehr an mich ran. Ich kann niemandem mehr vertrauen. Ich stoße alle Leute von mir weg. Dann kann mir das nicht wieder passieren. Sabine, wenn sie sich an keinen Mann mehr rantraut, dann kann sie keinen Mann mehr enttäuschen. Aber der Umkehrschluss ist auch, sie wird keine Liebe erfahren. Wenn wir unser Herz verhärten, weil wir die Vorwürfe festhalten, dann kommt auch nichts mehr rein. In Hebräer 12, Vers 15 spricht die Bibel genau davon. Von einem bitteren Herzen. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Wenn wir die Vorwürfe festhalten, dann wird das zu einer Giftpflanze, eine bittere Wurzel. Vorwürfe, so berechtigt sie auch sein mögen, schädigen mich am allermeisten. Und dadurch, weil sie mich schädigen, schaden sie auch anderen. Weil ich kann andere nicht mehr lieben. Ich verbreite miese Stimmung und so weiter. Ich schädige auch andere damit. Und ich spreche jetzt noch gar nicht davon, wenn wir als Gemeinde zusammengehören. Jesus spricht von einem Leib, wie ein Körper. Und wenn die Glieder untereinander sich Vorwürfe machen und nicht vergeben, dann ist der Leib getrennt. Und wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, wenn meine Hand was gegen meinen Fuß hat und die sich ständig bildlich gesehen streiten, da ist was zwischen. Die können nicht miteinander arbeiten. Die können nicht gemeinsam etwas tun. Dann wird mich das immer hindern. Dann wird das wie eins von beiden ist abgeschnitten. Wenn der Fuß juckt, dann ist die Hand nicht bereit zu kratzen. Wenn der Fuß zu lange Fingernägel hat, womit schneidest du denn die Fingernägel? Das kann der Fuß nicht alleine. Der ist auf die Hand angewiesen. Aber wenn die was gegeneinander haben, dann funktioniert das nicht. Und dieses Bild von einem Leib, so, wenn ich nicht bereit bin, dem anderen zu vergeben und mich wieder zu versöhnen, dann ist der Leib getrennt. Dann ist da was kaputt. Dann ist der krank. Das nur mal so in Bezug auf Gemeinde. Ich spreche aber nicht nur von Gemeinde. Diese Vorwürfe haben nichts damit zu tun, ob ich Christ bin oder nicht. Das hat jeder Mensch. Und ich glaube, auch jeder Mensch hat schon mal mit Vorwürfen zu tun gehabt oder trägt sie noch mit sich herum. Vorwürfe sind der Nährboden für Unfrieden, für Eifersucht, für Zorn bis hin zu Hass. Es ist nicht sofort der Hass da. Denkt an das Beispiel von Sabine und Hans. Sabine war zu Anfang sehr bereit, ihrem Hans zu vergeben. Natürlich war sie enttäuscht und verletzt, aber sie wollte ihm vergeben, sie wollte die Beziehung retten, sie wollte wieder sich auf Hans einlassen. Aber bei jedem Mal mehr ist etwas in ihr zerbrochen, bis keine Bereitschaft mehr da war, ihm zuzuhören und ihm zu vergeben. Und irgendwann hat sie gesagt, Schluss, aus, vorbei. Das vergebe ich dir nicht mehr. Und das ist der Nährboden. Da kommt irgendwann mit der Zeit, und je länger es dauert, wächst Unfrieden, Hass, Wut, Ärger in uns. Und das zerfrisst uns. Wenn ich diese Haltung in mir habe und die wachsen, dann machen sie mich zu einem unangenehmen Zeitgenossen. Wenn einer ständig nur meckert, wenn einer ständig sich zurückzieht und alle anderen von sich weist, willst du mit so einem zusammen sein? Er verbreitet nur schlechte Stimmung. Und häufig habt ihr schon mal mit jemandem gesprochen, der bitter ist? So richtig verbittert ist. Ich weiß noch, als wir früher zu meiner Oma gefahren sind, nach Bremen, wir waren dann 2 Stunden da und du hast 2 Stunden lang nur die schlimmsten Geschichten aus der Verwandtschaft aus Bremen gehört. Verbittert. Oh, das zieht dich so runter. Ich habe meine Oma eigentlich gerne gehabt, aber das, was sie da erzählt hat, absolut nicht. Verbitterung. Wenn Menschen verbittert sind, oh, furchtbar. Ich mag mit sowas nicht zusammen sein. Muss das sein? Also wenn du einen Garten hast, der bitter ist, der wo Giftpflanzen wachsen, was machst du da? Radikal rausreißen. So, was geht mit unserem Herzen? Können wir das einfach so rausreißen? Da brauchen wir Gnade, da brauchen wir einen richtig guten Gärtner, der mit unserem Herzen umgehen kann und der ganz behutsam und liebevoll dieses Herz wieder heil macht. Dazu brauchen wir die Gnade Gottes. Dazu brauchen wir die Gnade Gottes. Er geht liebevoll mit uns um. Er reißt das nicht einfach raus, weil er weiß genau, wie weh uns das getan hat. Er weiß, welche Schmerzen, welche Verletzungen wir empfangen haben, aber er weiß, damit umzugehen. Und er befreit uns vorsichtig und liebevoll davon. Und wer schon mal einen Strauch oder einen Baum aus dem Garten rausgerissen hat, der weiß, wie fest die sitzen. Wie mühsam es ist, das nachzugraben, weil die Wurzeln kriegst du manchmal gar nicht rausgerissen. Die sind ineinander und kreuz und quer gewachsen. Und dann kam dies noch dazu und jenes noch dazu. Und das ist manchmal so kompliziert, da blickst du selber nicht mehr durch, wie die Bitterkeit sich da verwoben hat. Und du kriegst es nicht von alleine raus. Aber Gott bringt da Ordnung rein. Der gräbt nach, der gräbt bis zum Letzten nach und nimmt das vorsichtig raus. Weil wenn, solange die Bitterkeit im Boden ist, wird da nichts Gutes wachsen können. Wenn da aber Reinheit ist, wenn da der Boden freigemacht ist von dieser Bitterkeit, dann kann auch Liebe wachsen. Dann kann Frieden endlich wieder einkehren im Herzen. Menschen, die Vorwürfe mit sich herumtragen, haben keinen Frieden im Herzen. Dann können wir auch genügsam sein. Auch Eifersucht ist eine Frucht von verbittertem Boden. Auch denen geht's ja so gut. Warum geht's mir denn so schlecht? Das ist Eifersucht. Nur dadurch, dass diese Vorwürfe aus dir herauskommen, dass du bereit bist, loszulassen, dass du bereit bist, Gott das aus deinem Herzen rausnehmen zu lassen, dadurch ist es möglich, dass Gott eine Neupflanzung in dir macht, dass er diese Liebe, diesen Frieden in dich hineingibt. Das ist die Voraussetzung, du musst loslassen. In Matthäus 6, 14 bis 15 werden wir aufgefordert von Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Da steckt ein Zusammenhang. Das ist vielen gar nicht bewusst. Wenn uns unser Vater, unsere Verfehlungen, und wer von uns ist denn ohne Schuld? Wer kann denn sagen, ich habe noch nie irgendjemanden, bin noch nie an irgendjemandem schuldig geworden? Kann das irgendjemand von uns sagen? Ich kann das nicht. Jeder von uns irgendwo ist schon mal schuldig geworden. Hat jemand was angetan? Es muss nicht so sein wie Hans und Sabine. Das können Kleinigkeiten sein. Und dennoch, wenn wir schuldig geworden sind, hat der andere Recht, uns Vorwürfe zu machen. Und wie werden wir diese Schuld los? Nur indem wir um Vergebung bitten. Bei demjenigen und dann bei Gott. Und Gott, wenn Sie es ehrlich meinen, vergibt uns ganz problemlos. Jesus ist dafür gestorben. Der hat alle Schuld auf sich genommen. Wir können einfach sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, und sie ist weg. Aber wenn wir nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, dann kann Jesus uns nicht vergeben. Dann bleibt das. Dann tragen wir auch diese Schuld noch mit uns herum zu der Bitterkeit der Vorwürfe. Und was bedeutet das in der Konsequenz, wenn es unsere Schuld nicht vergeben werden kann? Dann wird es irgendwann heißen, fahr zur Hölle. Und zwar wörtlich gemeint. Nicht einfach nur so als Spruch, nicht einfach nur so als Vorwurf, fahr zur Hölle, Hans, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du Mistkerl. Nein, dann werden wir vor Gott stehen und Gott wird sagen, fahr zur Hölle. Und zwar nicht, weil er es böse meint, weil er sauer auf uns ist, weil er uns Vorwürfe machen will. Nein, weil die Vorwürfe berechtigt sind. Weil wir schuldig geworden sind und verurteilt werden für die Schuld, die wir begangen haben. Die Konsequenz von jeglicher Schuld, egal wie groß oder wie klein sie ist, heißt Hölle. Die Bibel spricht nicht von Hölle, wörtlich steht das da nicht drin, die spricht von Feuersee. Aber ein Feuersee, ein See voll Feuer, in den du hineingeworfen wirst, das ist genau das Bild, was wir von Hölle haben. Und das steht tatsächlich in der Bibel. Da kommt jeder rein, der noch schuldig ist. Aber Gott will nicht, dass wir da hineinkommen. Er will uns nicht in die Hölle bringen. Er will uns in den Himmel bringen. Er will sagen, fahr zum Himmel, aber nicht fahr zur Hölle. Deswegen hat er Jesus geschickt. Deswegen hat er gesagt, so, Jesus, du musst die Schuld der Menschen auf dich nehmen. Du musst die Schuld, für diese Schuld am Kreuz sterben, um die Strafe dieser Schuld auf dich zu nehmen. Dann kann jeder zu dir kommen und die Schuld bei dir abladen, weil du hast sie bereits vertilgt. Du hast die Strafe dafür bereits auf dich genommen. Das ist der Weg, den Jesus für uns vorbereitet hat, den Gott für uns vorbereitet hat durch Jesus. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir schuldlos werden, damit wir nicht in die Hölle kommen, sondern in den Himmel kommen. Das ist der Weg, den Gott uns bereitet hat. Aber dazu müssen wir auch loslassen. Wenn wir nicht loslassen können, wenn wir immer noch die Vorwürfe gegen den anderen haben, dann werden wir auch unsere Schuld nicht los. Dann können wir nicht einfach zu Jesus gehen und sagen, vergib mir. Das können wir zwar tun, aber dann wird Jesus sagen, dann vergib erst du. Gott wird jeden von uns zur Rechenschaft ziehen. So, und wenn du jetzt sagst, so das, was Sabine erlebt hat, was Elisa erlebt hat, oder wie sie auch immer heißen, so ähnlich habe ich das auch erlebt. Aber wenn ich jetzt die Schuld vergebe, wenn ich jetzt sage, ich lasse alle Vorwürfe fallen, dann fühlt sich das so an, als wenn der damit durchkommt. Als wenn er nicht dafür bezahlen muss. Als wenn diese Schuld einfach so fallen gelassen wird und sie ist weg. Aber das ist nicht so. Nur weil du die Vorwürfe fallen lässt, heißt das nicht, die Schuld ist weg. Du verzichtest nur darauf, ihn anzuklagen. Du stehst nachher nicht vor Gericht und sagst, der hat aber das und das getan. Das ist das, worauf du verzichtest. Aber die Schuld, die bleibt so lange, bis derjenige selber um Vergebung bittet. Aber Gott ist der gerechte Richter. Solange derjenige nicht um Vergebung gebeten hat für das, was er dir angetan hat, wird Gott ihn richten. Dafür. Und Gott wird das, auch wenn er das nicht sofort tut, er wird es tun. Gott ist absolut gerecht. Wenn derjenige allerdings sagt, so Gott, es tut mir so leid, dass ich das getan habe. Ich weiß, ich kann das nicht wieder gut machen. Aber ich bitte dich um Vergebung und ich bitte, dass ich anders leben kann. Vergib mir diese Schuld. Dann wird auch dem vergeben. Kannst du das zulassen? Willst du das zulassen? Das ist die Frage. Willst du die Vorwürfe fallen lassen und sie Gott überlassen? Dass er darüber richtet, dann ist es bei ihm, dann ist es auf seinem Tisch und du hast nichts mehr damit zu tun. Du bist frei davon. Es macht dich nicht mehr kaputt. Du bist das Gift aus seinem Herzen los. Und da ist Platz für Neuanpflanzung, da ist Platz für Liebe, da ist Platz für Heilung. Heilung geschieht erst in dem Moment, wenn du losgelassen hast. Bist du bereit dazu, das loszulassen und Gott zu geben? Wenn du das tust, dann nimmt Gott das und kümmert sich darum. Dann wird er diejenigen zur Rechenschaft ziehen. Aber in allererster Linie wird er ihn zur Umkehr bewegen. Weil auch er soll nicht in der Hölle landen. Auch er soll in den Himmel kommen. Und wahre Buße, wahre Vergebung kann nur dadurch geschehen, wenn ich meine Schuld einsehe. Wenn mir bewusst ist, was ich getan habe. Wenn ich ehrlich komme, es wird keine billige Gnade von wegen, ach, ist nicht so schlimm, wird einfach mal so weggewischt. Nein, Gott wird ihn zur Rechenschaft ziehen und er wird ihn mit den Konsequenzen, auch mit dem, was er da getan hat, wird ihn konfrontieren. Und der Onkel von Elise, der kommt nicht einfach nur so hin und sagt, Gott, vergib mir und dann ist es so, nein, Buße gehört auch, dass er zu Elise geht und sich bei ihr entschuldigt und sie um Vergebung bittet, was er ihr angetan hat. Das gehört zu Buße genauso mit dazu. Erst dann wird die Vergebung komplett. Und dann kann ihm vergeben werden. Auch dann ist er frei, dass auch in ihm etwas Neues wachsen kann. Und ich sage dir, auch eine Elise, wenn sie zu Gott gekommen ist, wird froh sein, dass ihr Onkel frei geworden ist davon und dass das vergeben ist und dass das nicht vergessen. Ich glaube, solche Dinge vergisst man nicht. Aber sie belasten dann nicht mehr. Und selbst wenn die Folgen nie ganz völlig aufgearbeitet werden, wenn immer noch so eine gewisse Erinnerung ist, es wird nicht mehr dieser Schmerz sein, wenn es nicht vergeben ist, wenn es nicht aufgearbeitet ist. Das ist möglich, aber das ist nur möglich durch Vergebung. Jesus erzählt mal ein Gleichnis, wie notwendig es ist, dass wir unserem Schuldiger vergeben. Das, was wir eben gerade gelesen haben, das ist übrigens im Zusammenhang mit dem Vaterunser geschrieben. Wir beten, wenn wir das Vaterunser beten, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und diese beiden Verse, die ich eben gelesen habe, die kommen danach. Nach dem Vaterunser. Also als ausdrücklichen nochmal Hinweis, wie notwendig es ist, dass wir vergeben, damit uns vergeben wird. Und Jesus erzählt dazu ein Gleichnis. Und das möchte ich lesen, weil ich finde das sehr vielsagend und das Wort Gottes spricht für sich. Matthäus 18, 23 bis 35. Deshalb ist es mit dem Reich, das der Himmel regiert, wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Und gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Umgerechnet auf Euro, das sind 46 Millionen Euro. Kleinigkeit, ne? Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um seine Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien, Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid und er gab ihn frei, und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Ich mache mal hier einen Break. Dies ist ein Bild auf Gott. Und wir sind Gott Rechenschaft schuldig. Und wenn wir zu ihm kommen und er uns unsere Schuld vorhält, wer kann von uns denn sagen, das kann ich bezahlen? Die ist viel zu groß. Und er sagt, so was dann folgt, wenn du das nicht bezahlst, dann muss ich das und das tun. Aber wenn du die Schuld anerkennst und sagst, ja, ich bin wirklich schuldig geworden und ich will es dir ja bezahlen, ich will das ja, aber ich schaffe es im Moment noch nicht, dann vergibt uns der Herr gerne. Alle Schuld getilgt, 46 Millionen mal eben von Minus und auf Null. Cool. So möchte ich meine Schulden auch gern loswerden. Die Geldschulden meine ich. So, das ist das Bild, wie Gott mit uns umgeht. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. 100 Denare, umgerechnet auf Euro, sind 51 Euro. Nur mal so. Er packte ihn an der Kehle und würgte ihn und sagte, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Genau dasselbe, was wir eben gehört haben, oder? Genau dasselbe. Er erkennt seine Schuld an und er wirft sich vor ihm nieder und sagt, ja, ich bin ja bereit, ich weiß ja, ich habe Schuld, ich will das ja auch gern bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hatte. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte ihm, was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch diesem anderen Diener Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte, würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und wer jetzt denkt, ich habe ja nur Vorwürfe gegen meine Schwester, den lasse ich nicht da raus. Bruder heißt hier Geschwister. Geschwister meint nicht nur meine leiblichen Geschwister oder die in der Gemeinde. Es geht um jeden letztendlich. Jeder Mensch. Wir sind im Grunde alle miteinander verwandt, weil wir stammen alle von den gleichen Menschen ab. Auch wenn das lange, lange her ist. Aber im Grunde ist genommen jeder Mensch mein Bruder oder meine Schwester. Jetzt die Frage. Kannst du Gott deine Schulden zurückzahlen? Bist du dir bewusst über das, die Schulden, die du bei Gott hast? Wir brauchen gar nicht groß aufzuzählen. Das Erste, wenn wir uns fragen, haben wir Gott als Gott geehrt? Haben wir Gott als Gott anerkannt und geehrt? Inzwischen muss ich sagen, ja, aber früher, als ich Gott noch nicht kannte, ich hatte mal gehört von Gott, dass es ihn gibt, bin zur Kirche gegangen, habe von ihm gehört, aber ich kannte ihn eigentlich gar nicht wirklich und ich habe ihn auch nicht in mein Leben gelassen und ich habe ihn auch nicht in mein Leben reinreden lassen. Ich habe ihn nicht als Gott geehrt. Als der mich geschaffen hat, als der für mich verantwortlich ist. Also Jesus spricht von seinem Vater im Himmel. Ein Vater hat Verantwortung für seine Kinder und die Kinder sollen sich ihrem Vater unterordnen. Und ich bin letztendlich ein Kind Gottes und ich habe ihn nicht geehrt als Vater. Das ist schon die erste Schuld. Und ich glaube nicht die einzige. Das heißt, ich weiß, bei mir weiß ich das. Aber es ging ja darum, kannst du Gott deine Schulden zurückzahlen? Und wenn du jetzt sagst, ja, ich kann Gott alle meine Schulden zurückzahlen, okay, dann brauchst du auch nicht vergeben. Wenn du keine Schuld hast, dann braucht Gott dir ja auch nicht vergeben. Also kannst du deine Vorwürfe behalten. Erinnere dich nur daran, was die Vorwürfe mit dir machen. Wenn du das aushalten willst, wenn du dieses Gift in dir aushalten willst und tragen willst, dann brauchst du das nicht, dann kannst du deine Vorwürfe behalten und wenn sie dir gut tun und du immer noch was in der Hand haben willst, wenn der dir wieder begegnet, dann behalte die. Aber wenn du einsiehst, dass du niemals, niemals in der Lage sein wirst, die Schulden, die du bei Gott hast, zurückzuzahlen. 46 Millionen, darum geht es nicht. Geld kann man irgendwie immer zusammenkriegen. Die Schuld, die wir bei Gott haben, können wir nicht zurückzahlen. Niemals. Dann nimm Gottes Angebot in Anspruch. Dann nimm seine Gnade in Anspruch, die er dir anbietet. Dann lass diese Gnade in dir wirken und dann sag, Herr, ich bitte dich um Vergebung. Ich erkenne an, dass du mein Herr bist, mein Vater bist im Himmel und ich möchte wieder mit dir Beziehung haben. Ich möchte, dass du mein Leben regierst. Und dazu musst du zu Jesus kommen, ihn in dein Leben hinein einladen und sagen, so Jesus, komm du in mein Leben, regiere du mein Leben. Ich nehme dich an als meinen Herrn und dann vergib mir meine Schuld. Und in dem Moment wird deine Schuld vergeben. Es sei denn, du hast noch Vorwürfe gegen jemanden. Dann solltest du diese Vorwürfe ausräumen. Dann solltest du sagen, so, ich lasse diese Vorwürfe fallen. Ich werde, und es ist gut, wenn du den Namen dann aussprichst, ich werde Hans, ich spreche jetzt für Sabine, ich werde Hans das nie wieder vorwürfen, dass er mich unsere Ehe lang betrogen hat. Ich lasse ihn los. Und Herr, ich übergebe dir das Urteil und das Recht darüber, über ihn zu richten. Ich werde es nicht tun. Und dann sind diese Vorwürfe weg. Und wenn immer noch mal das Gefühl kommt, dann darfst du sagen, nein, ich habe meine Vorwürfe fallen lassen, ich suche sie nicht wieder raus und ich lass mich nicht wieder darauf ein, die sind weg. Lass sie weg und dann kommen sie auch nicht wieder. Das heißt nichts anderes, als ich zerreiße den Schuldschein. Wenn der Schuldschein zerrissen ist, dann habe ich alles Recht verloren, die Schulden einzuklagen. Das heißt Vorwürfe fallen lassen. Nichts anderes. Gib die Last an Jesus ab. Und ich sage dir, du bist für den Himmel gemacht, nicht für die Hölle. Du sollst in den Himmel gehen und nicht in die Hölle. Tausche das, fahr zur Hölle, in fahr zum Himmel. Amen.